Herzlich willkommen zu Münsterland ist bunt, von A wie Acker bis Z wie Zucchini. Der Podcast der Kommission für Agrarfragen der KfD und des Ernährungsrat Münster. Lasst uns nachhaltig genießen.
Herzlich willkommen zum Podcast Münsterland ist bunt. Mein Name ist Sophia Siemes, ich sitze hier für den Ernährungsrat Münster. Der Podcast wird außerdem verantwortet von der KfD-Kommission für Agrarfragen. Und wir widmen uns dem Thema Ernährung im Münsterland und was hat das mit der Ernährungswende zu tun. Und wir haben vor kurzem einen Podcast aufgenommen zum Thema regionale und saisonale Ernährung und uns gefragt, was sind eigentlich besondere Lebensmittel, die von hier kommen. Und unser Gedanke ist darauf gefallen, dass Superfoods für viele ein Begriff sind, den sie kennen aus dem Marketingbereich, aber Superfoods wie Goji-Bären etc. sind ja nicht das Einzige, was eine gute Rolle spielt, sondern es gibt zum Beispiel auch Wildkräuter, die hier wachsen, Sojabohnen, die hier angebaut werden. Und wir haben uns vorgenommen, heute anhand von zwei Menschen, die uns ihre Beispiele mitgebracht haben, einmal das Thema Superfoods im Münsterland erlebbar zu machen. Und dazu haben wir zwei Gäste, einmal Elisabeth Sprenker aus Beckum und einmal Elias Eckel aus Münster. Elisabeth, erzähl mal kurz einen kurzen Eindruck von dir.
Ja, gerne mache ich das. Ich bin Elisabeth Sprenker, aus Beckum komme ich und in Beckum bewirtschafte ich zusammen mit meinem Mann und unseren drei Kindern einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und selber bin ich auch gelernte Landwirtin und und wir beschäftigen uns schon seit etwas über 10 Jahren dann tatsächlich mit dem Anbau von Sojabohnen und so nach und nach sind immer mehr Bohnen bei uns mit in den Anbau geraten.
Ganz genau. Und das ist auch der Schwerpunkt, für den ihr oft eingeladen werdet und bekannt seid. Bohnen sind ja wirklich ein sehr, sehr nährstoffreiches Lebensmittel.
Genau. Ne? Ganz besonders ist dann, worauf wir dann gestoßen sind, ist die Edamame-Bohne. Mhm. Das ist eine Gemüsesojabohne, die wir für den Frischmarkt anbauen. Mhm. Und der Edamame wird ja auch gerne nachgesagt, dass sie ein Superfood ist, weil sie einfach so viel Protein enthält, viele Aminosäuren und
Cool, da unterbreche ich dich mal kurz, da kommen wir gleich drauf zurück, denn das klingt schon genau so, darum wird es gleich gehen. Ja. Elias, erzähl mal kurz was zu dir.
Ja, bitte. Mein Name ist Elias Eckel, genau. Ich bin hier in Münster Betreiber einer kleinen Kochschule auf Haus Körde. Und zum Thema Superfoods, genau, die Edamame mag ich persönlich auch richtig, richtig gerne. Das ist eine total leckere Bohne, die man so einfach aus der Schote zuzeln kann. Und genau das ist mein Fokus auch. Ich koche unglaublich gerne und zwar so regional, saisonal und nachhaltig wie irgend möglich. Da geht es mir zum Beispiel nicht nur um Biosiegel, sondern auch möglichst um kurze Lieferwege. Deswegen bin ich so froh, dass wir hier jetzt auch die Edamame direkt aus der Umgebung haben. Ne? Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe irgendwann mal Bio studiert vor langer Zeit und habe mir da die Lust an Wildkräutern behalten. Das ist nämlich genau das, was wir hier in Münsterland auch wirklich gerade jetzt im Mai zu bieten haben an Superfoods. Und das sind eben Kräuter. Es steckt unglaublich viel drin, aber auch Pilze machen unglaublich viel Spaß. Generell einfach mit Pflanzen zu arbeiten. Ja, muss nicht immer das Stück Fleisch auf dem Teller sein, sondern man kann unglaublich viel spannende Sachen machen und das versuche ich den Leuten zu vermitteln.
Super, ich glaube, mit euch habe ich wirklich 2 1-A-Leute, die mir wirklich einiges zu besonders nährstoffreicher Ernährung gerade hier von vor Ort erzählen können. Elisabeth, jetzt tatsächlich nochmal zu dir. Erzähl mal, was hat zu eurer Entscheidung geführt, Sojabohnen anzubauen oder vor allem auch die Edamame? Denn das ist ja für hier wirklich erstmal eine auffällige Entscheidung.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt so weit zurückdenke, wir haben Anfang der 2000er, haben wir auf jeden Fall erstmal wieder die ganz traditionelle Ackerbohne bei uns mit in die Fruchtfolge genommen, weil wir gesagt haben, wir müssen unsere Fruchtfolge erweitern. Es gab da auch ein Förderprogramm, ne? Das hat das Ganze ja dann auch einfach dann noch leichter gemacht, die Entscheidung, dass wir die Ackerbohne wieder mit reingenommen haben. Mhm. Und da war damals, was machen wir mit der Ackerbohne? Wie verwerten wir die? Und bei uns auf dem Hof ist es recht einfach, weil wir Schweine haben. Und dann konnten wir die Ackerbohne über den Schweinemagen verwerten.
Das ist schön formuliert.
Wertschöpfungskette. Ja, und irgendwann, das ist über 10 Jahre her, hat mein Mann dann in einem Vortrag dann tatsächlich mal gehört, ja, über Sojabohnenanbau. Er hat sich das dann genauer angeschaut und gesagt, Mensch, auf unserem breiten Grad müsste das eigentlich auch schon funktionieren, Sojabohnen anzubauen. In Kanada, ähnliche Höhe, funktioniert es auch. Und
ziemlich visionär, das vor 10 Jahren schon auf dem Plan zu haben.
Ja, und ja, da waren schon so die ersten Überlegungen, da auch in Süddeutschland schon mal eher. Mhm. Die haben ja einfach klimatisch noch günstigere Bedingungen.
Elias und, nickt, weil er aus der Richtung kommt.
Ja, das, genau. Ja. Ja, und ja, so kam es zu den Sojabohnen. Mhm. Und ja, und dann haben wir auch sofort in einem Netzwerk mitgemacht, was
wie heißt
bundesweit.
Das?
Das war ein Sojanetzwerk, um einfach den Sojaanbau
zu unterstützen.
Ja, mhm. Zu unterstützen, voranzubringen. Mhm. Und ja, wie kamen wir dann zu Edamame? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, wir haben mal durch ein Buch geblättert, was es alles zu Sojaanbau gibt. Und mhm. dann sind wir über die Edamame gestolpert.
Und, der Name ist natürlich einfach total klangvoll, der bleibt ja, sofort hängen.
Genau, aber es gibt genug, denen ich das erzähle, die dann sagen, wieso Edama? Was heißt denn Edama? Genau.
Ja, okay.
Also da ist ja schon eine gewisse Verwechslung da.
Ja,
ne?
Aber genau. Optisch,
aber
hilft
optisch,
das da?
Optisch natürlich ganz anders. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, und dann sind wir darüber gestolpert und ja, haben einfach weiter nachgeforscht,
ja.
Um das selber auch mal zu probieren. Ne? Also zu der Zeit, als wir uns damit beschäftigt haben, mhm. gab es Edamame, ja, entweder beim Asiaten im Restaurant als Vorspeise,
ja.
Da konnte man das bekommen, oder in guten oder in Großstädten in den Asia-Shops,
mhm.
in gefrorener Variation. Und ja, wenn ich das jetzt mittlerweile betrachte, ich bekomme es teilweise auch schon im Edeka in gefrorener
mhm. als TK, ne?
Als
TK-Ware, ja.
Genau.
Haben
ja.
für euch die besonderen Nährstoffe der Bohnen eine Rolle gespielt? Als ihr euch für den Anbau entschieden habt?
Im ersten Moment nicht, hatten wir das gar nicht so präsent, sondern wir haben sie einfach selber mal probiert und gesagt, wow, die Bohne schmeckt richtig lecker.
Das hilft tatsächlich, kann ich mir vorstellen.
Ja, wenn etwas so gut
ja.
schmeckt,
ja.
Ja, dann müssen wir uns doch damit mal beschäftigen,
okay.
ob wir die nicht hier anbauen können und tatsächlich als frische Ware verkaufen können. Und ja, das war am Anfang gar nicht so einfach, weil
ja,
Edamame gab es da nicht als Standardsaatgut
mhm. ja.
zu der Zeit.
Mhm. Also, wo habt ihr das herbekommen?
Ja, das
kann vielleicht nicht so weit führen,
ja,
tatsächlich.
Ja, aber mein Mann ist ja ein guter Netzwerker und er kannte wieder einen, der wiederum aus Thailand Saatgut besorgen konnte.
Eine Alles
ganz
klar.
kleine Menge.
Okay.
Aber das war dann so unser Startpunkt, dass wir das dann mal ausprobiert haben.
Gibt es inzwischen Saatgut von hier aus
ja.
der Nähe? Okay, das macht ja schon einen
genau.
großen Unterschied.
Genau.
Ich würde also sagen, die besonderen Nährstoffe waren ein nice to have, aber erstmal der
ja,
Geschmack und
genau,
die Exotik waren eine Rolle gespielt.
Ja, genau.
Wie hat es mit dem Boden geklappt? Haben die sich hier sofort heimisch gefühlt?
Ja, das ist bei den Sojabohnen muss ich die auf jeden Fall vor der Saat impfen.
Hm.
Und
du musst das Saatgut impfen?
Das Saatgut
ja.
wird geimpft, damit diese Bakterien nachher an den Wurzeln dann überhaupt zu Stickstoffbindung kommen. Das
okay.
sind spezielle ja, Bakterien,
ja.
die dazu fähig sind. Und die gehen eine Symbiose ein mit
ja.
der Sojabohne. Und da Sojabohnen hier nicht heimisch sind, sind auch deren Bakterien hier gar nicht heimisch. Und deswegen impfen wir
okay.
sozusagen mit diesen Bakterien das Saatgut erst.
Das wusste ich auch noch nicht. Spannend.
Ja.
Reichert sich das
genau.
perspektivisch im Boden an, sodass das irgendwann
ja.
hinfällig ist, oder?
Theoretisch ja.
Mhm.
Aber wir wissen auch, dass selbst in Brasilien, wo das schon jahrzehntelang angebaut
mhm.
wird, dennoch einfach zur Ertragsabsicherung ja, doch nach wie vor geimpft wird.
Und es hat ja auch keine Nachteile für die heimische
Nein.
Flora und Fauna,
Nein.
weil...
Genau.
Ist einfach hier nicht.
genau. Also es gibt
das heißt, auch, die ja. vergehen einfach wieder? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dass die keine Nachteile haben? Also
Es gibt ja die verwandte Pflanzen halt hier nicht, die dann davon befallen ja. werden könnten, sozusagen. Das heißt, man bringt die...
Ja, die gehen ja nur mit den Sojabohnen mhm. eine Symbiose ein. Also das wüsste ich nicht, ist mir nicht
bekannt. Und haben die einfach keinen weiteren Nährboden, sozusagen. Ja. Okay, mhm. spannend. Okay, sag gut, finde ich richtig cool.
Ja.
Okay, das heißt, die Bohnen sind hier nicht heimisch und sie brauchen extra Unterstützung, aber genau. dann kommen sie mit dem westfälischen Boden zurecht.
Ja, also wir säen die schon auf den Standorten, die nicht ganz so leicht sind, also nicht total sandig sind,
ja.
Sondern ja, ein bisschen gefälligerer Boden, sag ich mal.
Also, auch schön formuliert.
Ich komme ja aus Beckum. Wir haben einen sehr schweren, lehmigen Boden
mhm.
und da nehmen wir dann die milderen Standorte.
Okay.
Also milder, wo der Boden ein bisschen leichter auseinanderfällt, wo mhm. nicht ganz so große Kluten dann nach den Pflügen da sind.
Okay.
Denn die Sojabohne braucht ja Wärme. Und
ja.
Das ist so das Entscheidende, welchen Boden suche ich dafür aus.
Muss der Wärme gut speichern können?
Ja, Wärme speichern und auch sich schnell erwärmen. Denn jetzt um diese Zeit, Mitte Mai, säen wir ja das Soja aus.
Mhm.
Direkt in den warmen Boden, damit die Sojabohne schnell wachsen kann.
Okay.
Und
wann erntet
Die soll schnell ja. wachsen, damit uns die Tauben nicht so viel von den Bohnen wegfressen.
Jo!
Genau, das ist immer so unser Antrieb.
Mhm.
Ja, genau.
Klappt das?
Ja und nein. Also
okay.
es gibt Standorte, wo viele Taubenschwärme sind und mhm. Da müssen wir den Jäger dann auch zur Hilfe bitten.
Ja,
also
okay.
natürlich alles immer mit Antrag beim Kreis, damit mhm. die Jäger überhaupt tätig werden dürfen.
Na klar, also verantwortungsvoll.
Ja, genau.
Okay, also ein ganzer Acker voller exotischer Früchte im weitesten Sinne mit besonderen Nährstoffen. Wie reagieren die Leute, die das Ganze essen sollen? Wie bringt ihr das an den Mann und an die Frau?
Also mittlerweile gibt es jetzt auch schon Anbauverträge für unser Soja, das
ja.
in die menschliche Ernährung soll. Also das hat sich jetzt so vor anderthalb
Jahren... Du meinst
Jahren,
im Gegensatz zu den Schweinemägen, die sonst auch noch
genau,
zur Verwertung
genau.
herangezogen
ja.
werden.
Okay. Ja. Genau. Also mhm. da haben wir jetzt versucht, eine Wertschöpfungskette dann aufzubauen, dass wir tatsächlich unser Soja anbauen für die menschliche Ernährung.
Ja.
Das ist dann in der Lebensmittelindustrie gebraucht werden kann
mhm.
für... ja, alle möglichen Ersatzprodukte, sag ich mal, oder...
Also
ja,
Fleischersatzprodukte im Endeffekt, okay.
Genau, mhm. da ist ja ein großer Markt entstanden.
Ja.
Und ja, dann finde ich es einfach toll, wenn das sogar hier aus Westfalen kommen kann.
Absolut.
Ja, das macht das Ganze nochmal
ja.
wesentlich greifbarer
ja.
auch, ne?
Ja.
ja, auch das mit regionaler ja. Ernährung von hier.
Mhm.
Aber ihr habt auch eine Direktvermarktung. Ihr produziert ja auch
genau.
eigene Aufstriche, ihr produziert... Man kann sich bei euch auch vor Ort einen Sack Bohnen kaufen, richtig?
Ja, genau. Also wir haben das Thema Bohnen noch ein bisschen weitergetrieben.
Ja.
Und ja, es kam die Edamame hinzu, die wir
ja.
für den Frischmarkt halt auch dann anbauen.
Was bedeutet Frischmarkt für?
Frischmarkt bedeutet, dass wir die Edamame, die säen wir jetzt im Moment auch schon.
Ja.
Und jetzt im Mai. Und ab Mitte August, Ende August können wir dann ernten.
Okay.
Und dann haben wir einen Bohnenernter, mit der wir die Edamame ja, sozusagen vom Zweig pflücken.
Ein Bohnenernter ist eine Maschine oder eine Person?
Das ist eine Maschine.
Alles klar.
Wir haben das manuell versucht, aber es war, es war
alles
sehr leidlich.
Klar.
Es hat zu lange gedauert.
Okay.
Ja, und deswegen haben wir so einen Bohnenernter,
mhm.
einen kleinen, und mit dem können wir dann die Bohnen dann... abpflücken vom Strauch.
Und dann habt ihr so kleine Schoten mit Edamame-Bohnen.
Ja, genau.
Mhm.
Die werden dann in der Hülse dann ja, abgepackt in kleinen Schalen.
Ja.
Und ja, und gehen dann über den Handel dann in die Lebensmittelläden.
Alles klar.
Ja, kenne ich den Hofsprenker auch schon seit 5 Jahren oder so.
Okay.
Ja. Ich habe mich nämlich enorm gefreut, als ich euch kennengelernt habe bei die Marktschwärmerei damals.
Ja. Genau.
Habe ich jede Woche welche bestellt,
ja.
wenn es sie frisch gab natürlich.
Ja,
ja anders wird schwierig, aber das
ja.
klingt tatsächlich.
Ja.
Man könnte es ja noch
cool.
einfrieren, aber so frische
ja.
Edamame direkt vom Busch, das ist ein ganz anderer Geschmack, als
ja,
das, was man
genau,
aus dem TK kennt.
Das
wirklich
mhm.
Super lecker, muss ich einfach sagen an der Stelle mal kurz.
Ja, danke.
Alles klar, aber genau so wird Ernährung von hier tatsächlich auch einfach greifbar und es klingt auch, naja, Superfood. Was macht eine Edamamebohne zum Superfood? Hättest du eine Idee? Ja. Dieser Begriff ist natürlich ein gnadenloser Marketingbegriff, aber...
Ja, aber was ist das Besondere an Edamame? Das ist natürlich dann der hohe Proteinwert oder Eiweißanteil. Mhm. Und dass die Sojabohne und auch die Edamame ja besonders viele Aminosäuren dann auch vereint. Also irgendwo, ich kann es nicht prozentual ausmachen, aber sie kommt schon ziemlich nah an ein Ei. An ein Ei kann es nicht kommen, aber ähnlich wie Fleisch.
Ja.
Okay. Ähnlich wie Fleisch ist es von der Aminosäurenzusammensetzung.
Auch nochmal mehr als andere Hülsenfrüchte, das hat man auch oft nicht auf dem Schirm, aber das ist
die
Sojabohne oder Edamame ist ja die essbare Sojabohne sozusagen, hat einen sehr hohen, sehr guten Proteingehalt. Das heißt, man muss das nicht erst durch Tiere füttern, dass man da die Aminosäuren, die Proteine bekommt.
Man kann quasi direkt die Proteine verwenden.
Genau.
Alles klar, sind denn nicht Hülsenfrüchte generell auch als Proteinlieferanten?
Absolut.
Bekannt. Denn das wäre jetzt meine Frage zum Abschluss sozusagen. Was tragen denn Hülsenfrüchte zu einer ausgewogenen Ernährung bei? Denn Hülsenfrüchte, würde ich jetzt mal Bohnen zuzählen, dass wir einmal den übergefassten Begriff benutzen.
Ja, also wir bauen ja auch noch weitere Hülsenfrüchte an, wie Kidneybohnen mittlerweile, schwarze Bohnen und so. Und die sind natürlich schon anders, auch vom, also vom
Nährwert.
Von Nährwert her, wie eine Sojabohne, die ist nahezu zu die perfekte Bohne oder goldene Bohne wird sie ja auch genannt, wegen der Aminosäuren und dem hohen Proteingehalt.
Die goldene Bohne?
Ja, sowas gibt es auch.
Da muss ich an Bonanza denken, wo solche Sachen ja auch eine Rolle spielen.
Das hört sich gefährlich an.
Nee, Bonanza ist ein Kartenspiel, wo man Bohnen sammeln muss. Deswegen.
Ja, okay. Und und der Unterschied dann zu den anderen traditionellen Bohnen, die wir kennen, auch die weiße Bohne, ist, dass die schon deutlich weniger Protein haben.
Okay.
Dafür halt ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Mhm. Aber was die besonders macht, ist der hohe Ballaststoffanteil.
Okay.
Also das ist einfach für Magen-Darm super. Also wenn man Ernährungsberater fragt, die strahlen immer sofort.
Wenn man das Wort Hülsenfrüchte erwähnt.
Und Ballaststoffe, ja, genau. Genau.
Alles klar. Also Hülsenfrüchte, Bohnen, vor allem die Edamame gibt es von hier und sie tragen auf jeden Fall ordentlich was bei. Also mal ausprobieren.
Absolut.
Dankeschön, Elisabeth.
Ja,
ich würde jetzt einfach mal Elias ansprechen. Denn tatsächlich einer deiner Fokuspunkte liegt auf Wildkräutern.
Mhm, ja.
Und auf Pilzen, haben wir auch schon gehört.
Ja, genau.
Wie kommst du dazu? Was macht das für dich aus, die Besonderheit?
Oh, dass ich nicht zu lange aushole. also ich habe Bio studiert in meinem ersten Studium, Biologie Bachelor gemacht. Mein Master ist in einem anderen Fach, aber mich hat einfach fasziniert, damals bei den Bio-Bestimmungskursen durch den Wald zu laufen mit dem Kurs und zu erfahren und zu erleben, das kann ich essen, das kannst du verwenden, da kannst du das draus machen und so. Und diese Faszination ist mir nicht nur hängen geblieben, sondern hat sich über die Jahre nur noch gesteigert. Und so diese fast schon Demut, wenn man durch die Pflanzen, durch die Natur läuft und weiß, ich kann aus fast allem, was hier um mich herum wächst und gedeiht, irgendetwas machen, was auf irgendeine Art gut für mich ist. So. Und das macht unglaublich viel Spaß und nährt aber auch meinen eigenen Bedarf an Naturschutz tatsächlich, weil ich... gerade hier im Münsterland mitbekomme, durch intensive Ackerwirtschaft, wie die Biodiversität in den Keller geht, wenn man nicht ein bisschen drauf achtet. Und wir haben aber eigentlich hier enorm viel wachsen, was uns richtig gut tut, was total lecker ist dabei, auch noch, was total spannend ist. Und das tatsächlich rund ums Jahr, das darf man auch nicht vergessen. Man kann eigentlich fast jede Woche losziehen und irgendwas finden. Im Winter muss man ein bisschen länger laufen, das ist der Unterschied, aber es macht rund ums Jahr einfach Spaß und es fasziniert mich.
Okay.
Und mittlerweile gebe ich das dann entsprechend auch weiter.
Ja.
Das ist mein Ziel.
Hast du ein Beispiel für uns? Was ist ein besonderes Wildkraut, was hier jetzt aktuell, es ist Mitte Mai, wo wir das aufnehmen, mein Heuschnupfen ist in voller Blüte. Was wächst denn im Moment, was mir quasi
Also
hier in der Nähe.
Jetzt natürlich gerade sprießt alles und das kennt man vom Salat. Bei den meisten Wildkräutern isst man die jungen Blätter, weil die halt noch nicht so lange an der Pflanze waren und entsprechend nicht so viele Bitterstoffe gesammelt haben. Deswegen haben wir jetzt genau die beste Wildkräutersammelzeit. Das macht richtig viel Spaß. Und gerade bei Heuschnupfen zum Beispiel hilft die Brennnessel. Brennnesseltee, Brennnesselspinat, auch total lecker.
Alles
und
klar.
Alles, was man mit Spinat machen kann, kann man mit Brennnessel auch machen. Man muss nur noch größere Mengen einkochen. Aber die Brennnessel hat natürliche Antihistaminika drin und lindert tatsächlich Heuschnupfensymptome. Und der Tee ist total lecker. Morgens einfach aus der Tür raus irgendwo Brennnesseln sammeln. Vielleicht nicht da, wo das Hundeklo ist, natürlich in der Innenstadt, aber also bei mir in der Kochschule auf Horstkörde habe ich natürlich die Möglichkeit, einfach direkt vor die Tür zu gehen und überall wächst alles.
Macht und Spaß. Wie kannst du sicher sein, dass das nicht in Kontakt gekommen ist mit dem intensiven Ackerbau, wie du ihn gerade genannt hast?
Also wir haben bei uns auf Horstkörde eine Biolandgärtnerei, das ist super.
Ja,
da weiß ich, diese
das
Felder
hilft natürlich, darum kümmert sich dann die Gärtnerin, ne?
Klar.
Beim Rest leider weiß man es nicht so gut, denn die Brennnessel mag sehr, sehr gerne stickstoffreichen Boden, also nährstoffreichen Boden, also sprich da, wo gedüngt worden ist, hat man auf jeden Fall auch gerne Brennnessel stehen.
Ja.
Und da, wo gedüngt worden ist, ist oft auch andere Sachen ausgebracht, aber das ist nur eine Daumenregel.
Ja.
Und am besten sucht man sich Waldstücke, wo man weiß, da darf ich sammeln, ne? Also nicht in Naturschutzgebieten, ist ganz klar. Aber auch nicht einfach auf fremden Eigentum rum.
Und man kann sich wo informieren, dass man nicht im Naturschutzgebiet unterwegs ist?
Die Karten sind ja auch online.
Okay.
Also die diversen Kartenanbieter sagen einem auch, dass das ein Naturschutzgebiet ist oder
nicht. Das hilft natürlich, alles klar.
Genau.
Okay.
Mhm. Ja. Aber ja, ich könnte stundenlang weitermachen. Zum Beispiel, was gerade richtig in der vollen Blüte unten steht, ist, dass die Knoblauchsrauke, richtig leckere Pflanze.
Ja, die ist lecker.
Die steht oft so gerne als Busch da, ist sehr einfach zu erkennen an den großen herzförmigen Blättern und der weißen Blüte.
Ja.
Riecht intensiv nach Knoblauch auch. Aber man selbst riecht nach dem Konsum nicht so intensiv nach Knoblauch, wie man riechen würde, als wenn man Knoblauch essen würde. Also für den Salat fantastisch. Nur ein kleiner Tipp an der Stelle, nicht erhitzen, also keinen Spinat draus machen oder sowas, weil dann gehen diese...
Die Nährstoffe gehen
flöten. Die Nährstoffe, aber auch die Aromastoffe, das ist das Ding. Also dieser Knoblauchsgeschmack geht weg, wenn man damit kocht.
Ja, nee, okay.
Aber Wildkräutersalate, fantastisch. Ja. Genau, das wäre auch ein Kraut, was gerade jetzt in so richtig große, saftige Büsche hat.
Also Brennnesseln gibt es hier und, wie heißt es nochmal?
Knoblauchsrauke.
Knoblauchsrauke.
Ja.
Klingt auf jeden Fall auch ein bisschen märchenmäßig, fast schon.
Ja, die viele Pflanzennamen sind, meine Freundin sagt immer, das hast du doch gerade ausgedacht.
Ja, es klingt wirklich so ein bisschen historisch irgendwie.
Ja,
würdest du sagen, die sind auch typisch fürs Münsterland, diese Kräuter?
Absolut, ja. Ja, genau.
Okay.
Also Brennnessel, Knoblauchrauke und viele andere, die gerade stehen, gibt es eigentlich fast überall und natürlich auch hier.
Ja. Wo kann man sich informieren, wie man das findet? Man kann einen Kurs bei dir belegen, habe ich verstanden, aber es gibt ja auch andere Hilfsmittel.
Absolut.
Denn die Edamame wachsen auf dem Feld, da ist klar, ihr kümmert euch, aber wenn ich jetzt in den Wald gehe...
Es gibt ein paar sehr gute Wildkräuterbücher natürlich. Bei YouTube und ähnlichen Online-Angeboten muss man immer vorsichtig sein. Da wird auch teilweise Mist erzählt. Aber auch da gilt wie immer, mehrere Quellen heranziehen. Wikipedia ist immer ein guter Anlaufpunkt, einfach mal zu gucken und dann kommt man noch ins Buch und dann hat man noch eine dritte Quelle und dann ist man sich eigentlich relativ sicher. Vor allem, wenn man mal ein Gefühl dazu bekommen hat, was es bedeutet, Pflanzen auch in Ruhe zu bestimmen und was sind die Unterscheidungsmerkmale. So ein bisschen was muss man schon wissen, aber also so eine Knoblauchsrauke zum Beispiel kann man relativ bedenkenlos sammeln oder was jetzt Beinwell ist auch schwer verkennbar und ja, es gibt einfach sehr viele Sachen, die kann man relativ als Einsteigerpflanzen sehen, sag ich mal.
Genau.
Hast du schon mal
am Wegesrand?
Ja.
Und
Elisabeth, kennst du dich auch mit Kräutern aus?
Nur ein bisschen. Das, was man so als Kind auch gelernt hat,
ja.
Oder während des Studiums, da denke ich immer.
Na gut, als schwierige Landwirtin hast du natürlich auch.
Ja, so ein bisschen schon. Ja.
Denn ich würde Brennnesseln erkennen, weil ich letztes Jahr auch eine Brennnesseljauche gemacht habe für meine Zucchini-Pflanze. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das habe ich hingekriegt.
Eine Pflanze, die man auch noch kennt, ist der Spitzwegerich zum Beispiel oder generell Wegericharten. Das ist auch sowas, womit man
Formulierung kenne ich, ja.
Als Kind viel gespielt hat.
Ich glaube, weil ihr beide vom Hof kommt, habt ihr das eher auf dem Schirm.
Aber ich bin in der Großstadt auch aufgewachsen.
Ne? Würde ich nicht zu nahe treten, dass du die ganze Bandbreite mitbringst. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, aber ich habe keine Ahnung von Kräutern. Ich finde sie lecker, wenn mir jemand anders gesagt hat, dass es was ist, was ich essen kann. Also deswegen, okay, also so ein Kräuterkurs fände ich spannend. Aber ich bräuchte auf jeden Fall, um mich selber zu vergewissern, dass das, was ich mache, Hand und Fuß hat und sicher ist, da würde ich mich jetzt erstmal aufschlauen müssen.
Also aus persönlicher Erfahrung sind so Quellen wie Bücher oder Sachen, die man so online findet, zwar ein gutes Hilfsmittel, aber was wirklich gut hilft, ist der persönliche Austausch. Also sich jemanden suchen, der die Ahnung hat, und dann einfach mal mitgehen und sich ein paar Sachen zeigen lassen. Das hilft, ja. Und dann kriegt man auch meistens direkt so ein paar Tipps mit, wie zum Beispiel beim Spitzwegerich, der hilft, wenn man ihn ein bisschen zerreibt gegen Mückenstiche. Ganz toll. Also einfach. Oder auch, wenn man irgendwie beim Kräutersammeln ein bisschen irgendwo hängen geblieben ist und hat so leichte Kratzer auf der Haut. Das leicht antiseptisch und hilft bei entzündeten Gewebe und dann einfach ein bisschen drauf schmieren und dann schwillt das ab und es juckt nicht mehr. Ganz toll. Sowas zum Beispiel. Ne?
Das heißt, es schmeckt gut und es ist auch noch hilfreich.
Spitzwegerich ist geschmacklich, naja, schwierig. Aber man kann auch ganz klassisch
die Spitzwegerich
Suppe daraus machen. Also wenn man eine gute Basis hat, Kartoffel, Kohlrabi zum Beispiel, und dann ein bisschen mit Spitzwegerich am Ende mit rein. Auch sehr lecker. Ja, man kann sehr, sehr viel machen.
Ja, man muss es sich nur trauen. Ne? Ja, also bisher habe ich immer so bei Brennnesseln dann doch gezögert.
Ja,
ja.
Als Tee schon, aber dann im Salat habe ich mich noch nicht getraut.
Da gibt es auch Tipps und Tricks, wie man es auch ohne Pieksen ernten kann.
Ja. Ich habe jetzt auch den Tipp bekommen, bei einer Brennnesselsaat einfach die Kapseln mitzunehmen als Snack zwischendurch.
Ja, absolut. Ja.
Finde ich, ja genau. So wie du gerade guckst, habe ich auch geguckt, aber mir wurde versichert, das sei lecker und problemlos auf der Wanderschaft. Du nickst auch.
Ja, ja.
Habe ich mir vorgenommen, für dieses Jahr mal so eine Brennnesselkapsel zu probieren.
Kleiner Tipp an der Stelle, es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Und der männliche Blütenstand sieht sehr ähnlich aus, ist nur ein bisschen filigraner und da sind natürlich keine Samen drin.
Das sind Pollen. Okay.
Ja. Schmeckt auch lecker, aber wenn man die Saat haben will, die gibt es natürlich bei der weiblichen Pflanze. Und die pieksen auch nicht. Wenn man vorsichtig erntet, piekst man sich nicht. Und da ist ein bestimmtes Phytohormon drin, da habe ich den Namen gerade vergessen, also Pflanzenhormon, das dem Östrogen tatsächlich relativ nahe ist. Das heißt,
meine Fresse, also wir werden noch zum Gesundheitspodcast hier.
Es hilft bei Menstruationsbeschwerden, aber auch bei Haarausfall.
Interessant. Okay. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir haben sehr viel gelernt heute. Das klingt super. Ich glaube, ich würde gerne zum Ende kommen, nochmal zusammenfassen. Es gibt eine ganze Menge Angebot hier. Man muss sich nur trauen. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, was es gibt. Aber ich glaube, was immer hilft, ist, nochmal eine Idee zu bekommen, was kann ich zubereiten? Sowohl mit einem Beispiel Wildkraut, als auch mit einer von euren Bohnen. Hast du einen Vorschlag, Elisabeth, was man sich einfach mal so als Einstiegsdroge überspitzt formuliert?
Ja,
womit man mal einfach, was man mal anfangen kann zu kochen, was nicht ganz so gewagt ist.
Ja, also was immer sehr gut ankommt, auch bei meinen Kindern, ist, wenn ich Brownies mache aus Kidneybohnen. Also statt Mehl werden dann gekochte Kidneybohnen genommen.
Ja.
Und natürlich ganz normal mit Eiern und Haselnussmehl, alles dabei. Ne?
Aber Haselnussmehl?
Dann wird der ganz normal gebacken und die Kinder finden das super, weil man schmeckt die Bohne gar nicht. Also das ist ganz niedrigschwellig, wenn man mal mit Bohnen anfangen möchte.
Und ersetzt du das Mehl 1:1 mit derselben Grammatur von gekochten Kichererbsen?
Nee, da habe ich schon tatsächlich ein Rezept mir rausgesucht, wo von vornherein schon Kidneybohnen dann genutzt wurden.
Das muss ich dringend mal probieren, okay.
Ja, also das wäre schon mal was ganz Leckeres. Und was auch immer gut ankommt, ist aus Bohnen wenn ich gekochte Bohnen nehme und daraus Bratlinge mache. Mhm. Ne? Mit Haferflocken, ja. mit ein bisschen Sojasoße dabei und natürlich auch Knoblauch und
Knoblauch
Zwiebeln.
Darf nicht fehlen.
Das muss auf jeden Fall auch mit rein.
Und vielleicht auch Knoblauchsrauke demnächst.
Oder nicht
erhitzen. Aber ja, genau.
Vielleicht
nee, kann ja oben drauf.
Für den Quark-Dip dann dazu.
Ja,
ja,
das
passt.
Ja. Okay,
genau.
Lecker.
Das könnte ich mir gut vorstellen.
Also, Elias, was sagst du?
Ich würde noch mal gerne ergänzen wollen, also die frische Edamame einfach an der Schote kurz in Salzwasser und dann mit ein bisschen Salz bestreut und so auszuzeln, sagt man so in Bayern. Also ja. Aus der Schote rauslutschen, das schmeckt richtig lecker schon. Das ist ganz schnell
genau,
gemacht.
Das ist die klassische Variante der Edamame.
Macht richtig Spaß so als Vorspeise oder abends irgendwie beim Film gucken. So
nach diesem
Chips
Podcast
kann man,
ja. tatsächlich nach Hause genau. zu gehen und über das ganze Essen gesprochen zu haben und das nicht gegessen zu haben, ist... Naja, man bringt Opfer als Moderatorin, das ist.
Ja, aber drüben die Gerösteten stehen, ne?
Ja, genau, die stehen im Nebenraum.
Genau, aber.
Und was für Ideen hast du mit Wildkräutern, die wir vielleicht.
Ach, gerade der Klassiker ist Wildkräutersalat, da schmecken die Kräuter kann sie einzeln probieren, man kann eine leicht fruchtig, da würde ich so eine leicht süßliche Salatsoße zu empfehlen, weil Wildkräuter oft ein bisschen herber, ein bisschen kräftiger, bitterer schmecken als jetzt der klassische Salat von zu Hause, den man so kennt. Kopfsalat, das schmeckt ja relativ mild, sage ich mal.
Das ist
und
klassisch
wenn man das
formuliert,
mit,
ja.
mit so ein bisschen Süße und Fruchtigkeit ergänzt, dann schmeckt das schon richtig lecker. Und man kann, da sind sie am gesündesten, die sind am frischesten und man kann da eine große Variation machen, man kann alles zusammenmischen und einzeln probieren, da hat man am meisten Spaß. Aber wie gesagt, ne, also Brennnesseln als Spinatersatz zu nutzen und dann eins meiner Lieblingsrezepte ist, Gnocchi damit zu machen, also Spinat-Gnocchi mit ein bisschen Kartoffel, Quark, ein bisschen Grieß und die dann auskochen und dann anbraten mit Parmesan drüber. Das ist wirklich lecker.
Und das würdest du auch sagen, ist ein Einstiegsrezept oder schon?
Nee, das ist schon Level 2.
Alles klar.
Ja.
Aber Wildkräutersalat. Vielleicht mit Kartoffeln dazu?
Zum Beispiel.
Oder
also klassischerweise, ich bin, also mein gebürtig komme ich aus Kassel und da isst man jetzt gerade auch die Grießsoße, also die,
oh ja.
die also Frankfurter grüne Soße kennt man sehr international, aber es ist die hessische grüne Soße.
Okay.
Genau, und mit mindestens 7, aber eher so 12 Kräuter drin. Quark, Joghurt, Schmand, da gibt es verschiedene Rezepturen. Es gibt so viele Rezepturen wie Hessen, glaube ich, oder Hessinnen.
Das würde ich sagen, auf jeden Fall.
Aber dazu Salzkartoffeln, hartgekochte Eier und der Tag ist in Ordnung. Also, das schmeckt schon richtig lecker.
Okay, ich würde sagen, der Sommer kann kommen.
Absolut.
Super. Vielen Dank für die Erzählung. Ich glaube, jetzt kann man sich definitiv was darunter vorstellen, was es hier auch im Münsterland zu essen gibt. Und Superfood kann man das definitiv nennen oder einfach nur... Richtig lecker und wirklich was richtig Besonderes. Danke euch. Wir kommen jetzt zum letzten Teil des Podcasts. Und wie immer geht es darum, Fundstücke zu präsentieren, die das Ganze nochmal erfahrbarer machen. Elisabeth, hast du ein Fundstück mitgebracht?
Ja, habe ich mitgebracht. Steht jetzt gerade nicht vor mir, aber ich kann es ja trotzdem erzählen.
Und sehen die Leute ja auch einfach nicht. Klar.
Genau. Ja, ein Fundstück, was ich mitgebracht habe, ist unsere geröstete Edamame. Denn immer wenn man für den Frischmarkt produziert oder anbaut, hat man ja immer die Situation, es wird einem Ware nicht abgenommen, es wird Ware absortiert. Und dann haben wir gesagt, das ist viel zu schade mit der ganzen Edamame, die nicht in den Frischmarkt kommen kann. Die wollen wir weiterverwerten. Und dann haben wir getüftelt oder mein Mann vielmehr und haben die Edamame dann getrocknet, ausgedroschen. Und aus denen machen wir dann ganz tolle Produkte, wie zum Beispiel die gerösteten Edamame.
Oh, das klingt okay.
Und noch viele andere Sachen mehr. Ne? Aufstriche machen wir daraus und auch so ein Falafelmix, dass man dann schnell Falafel mal zubereiten kann.
Und das macht ihr alles aus Bohnen, die sonst vom Markt abgelehnt würden und sonst keine Verwendung mehr hätten?
Genau.
Okay. Genau. Klingt nach einem leckeren Fundstück.
Ja.
Elias,
genau. Was
hast du mitgebracht?
Bei dem Thema Fundstück ist mir tatsächlich etwas eingefallen, was ich gefunden habe. Und zwar, nachdem ich es über 10 Jahre gesucht habe,
Das ist die Definition eines Fundstücks.
Absolut. Meine Freundin war tatsächlich zufälligerweise dabei, als ich den gefunden habe, und hat es gefilmt. Und ich,
Wahnsinn.
Ich habe gegrinst wie ein Honigkuchenpferd.
Alles klar.
Und zwar, das ist der sogenannte Chaga. Das ist im Deutschen heißt der Schiefer Schiller-Pauling, es ist ein Baumpilz.
Der schiefe Schiller-Pauling,
ja, ja, genau.
Alles klar.
Pilznamen sind oft sehr, sehr
poetisch, sehr könnte poetisch, man sagen.
Genau,
ja, ja, wirklich. Ja.
Sieht abgefahren aus, ihr habt gehört, hört hier vielleicht auch.
Ja, ich finde, optisch hat es wirklich was von einer Feige, von einer getrockneten. Und es riecht nicht danach.
Es fühlt sich so ein bisschen an wie, ja, so ein Holzstücke, würde ich fast sagen.
Ja, ja, so Rinde.
Genau.
Ja.
Es ist nämlich ein sogenanntes Sklerotium von diesem Pilz eben. Das ist ein Pilz, der lebt im Baum, löst, ich glaube, in dem Fall Weißfäule aus, also macht den Baum theoretisch kaputt. In dem Fall ist es die Birke, in der er wächst, vorzüglich zumindest.
Kleine Holzstücke.
Kann aber mit der Birke 40, 50 Jahre lang mitwachsen. Und wenn die Birke verletzt ist oder irgendwie ein Ast abbricht oder so an solchen Stellen, bilden sich dann sogenannte Sklerotien. Also kommt dieser Pilz aus dem Baum rausgewachsen, aber nicht als Fruchtkörper, wie wir das kennen, zum Beispiel vom Austernseitling oder Shiitake oder sowas, sondern das ist eine Mischung aus diesem Baum und dem Pilz. Und es klingt ganz komisch und das sieht am Baum auch total
abgefahren aus. Pilze sind aber auch wirklich sehr besondere Lebewesen.
Ne? Absolut, ja. Deswegen bin ich so fasziniert von witzig. Es sieht so aus, als hätte jemand so ein Stück Steinkohle einfach an den Baum geklebt. So sieht das aus. Richtig tiefschwarz. Man sieht das hier an manchen Stellen noch. So
ich glaube, Elisabeth und ich hätten Interesse an dem Video.
Ja. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Überhaupt
ich
glaub, nicht.
Das habe ich noch nie gesehen.
Steinkohle am Baum ist echt...
Ich habe auch nicht umsonst 10 Jahre gesucht.
Ja. Okay.
Aber es ist, man macht hieraus Tee, man kann den zu Pulver machen und dann kann man den quasi instant aufgießen oder solche großen Stücke einfach mehrfach auskochen.
Ja.
Und der Tee schmeckt erstaunlich gut. So ein bisschen wie ein Schwarztee mit so einer leichten Muskatnote, ein bisschen vanillig, ein bisschen nach Eisen, ganz, ganz verrückt und ist super gesund. Also auch
okay.
Da gibt es mittlerweile sehr viele Studien zu, das ist bei sogenannter Naturheilkunde oft noch nur an Tierversuchsstudien und auch da noch nicht so super viele, obwohl wir genau gerade im Wildkräuterbereich unglaublich viel da immer mehr entdecken, aber der Chaga wird schon seit vielen, ja, ich glaube schon fast seit 100 Jahren auch wissenschaftlich untersucht, weil
wenn er gefunden wird,
in der Krebstherapie als Begleitung eingesetzt wird. Er hilft nicht gegen Krebserkrankungen, ne, ganz klar, sondern man kann
das einfach,
vielleicht
auch ein bisschen
wenn
viel
man
verlangt.
Ihn zusätzlich trinkt, dann ist der Heilprozess nach der Chemotherapie zum Beispiel besser, gibt es Studien zu und so. Aber er schmeckt lecker, er macht den Magen warm und ist generell einfach, Pilze generell helfen dem Immunsystem und machen einen fit. Und wenn er auch noch lecker schmeckt.
Und sie sind dein persönliches Steckenpferd.
Fundstück sind. Genau. Das ist mein Fundstück, was ich euch mitgebracht habe.
Oh, fantastisch, Leute. Okay, vielen Dank. Ich runde das Ganze ab mit einem Kinderbuch. Ich habe Tilde vom Moosbachtal dabei. Der Frühling ist da. Und das ist von Mechthilde Frintrup. Und es geht darum, dass ein kleines Wesen, oder einfach ein kleines Mädchen im Wald lebt. Und das Ganze wird genutzt von Mechthilde. Mechthilde ist Phytopraktikerin und nutzt dieses Buch, diese Geschichte, um Kindern Wildkräuter nahezubringen. Und hat hinten im Buch auch 9 verschiedene Frühlingskräuter dargestellt mit Zeichnungen, mit Erklärungen.
Das ist
und
sehr viel Illustration.
Ja, total. Mhm. Das ist mein Fundstück zum Thema Superfoods. Schön, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Leute.
Bis bald.
Ja, tschüss.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge Münsterland ist bunt dabei warst. Für die Ernährungswende brauchen wir jede und jeden Einzelnen. Auch du kannst etwas bewegen. Finde noch mehr Ideen und Inspiration. Folge unserem Podcast und unseren sozialen Medien. Wir freuen uns aufs nächste Mal.